Und nun als dritten gleich, einige müssen jetzt gehen, Lehrveranstaltungen und Ähnliches. Jetzt als dritter gleich in diesem ersten Panel, Herr Garbe, Irmfried Garbe, muss ich auch nicht vorstellen, ist in der Universität wohl bekannt, aber darüber hinaus auch ja durch die regionale Presse, sich da oft geäußert. Herr Garbe, schießen Sie los. Also schießen müssen Sie nicht nur einfach reden.
Darf ich mir auch eines Weißes zu trinken? Ja, ich habe meinen Vortrag ganz schlicht überschrieben. Arndt als Greifswalder Uni-Patron, Gesichtspunkte für die Anhörung. Und das sind 5 Seiten, die ich Ihnen jetzt vortrage. 4,5 Seiten versuchen Ihnen Arndt als Intellektuellen nahezubringen, den intellektuellen Kern von Arndt. Und zum Schluss kommen dann 4 Gesichtspunkte, die mir wichtig sind. Ich steige ein, also mit dem ersten Teil. Man könnte glauben, die letzten 20 Jahre haben uns weiser gemacht und uns auf das Notwendige und Unvermeidliche hingewiesen. Man hat gesagt, alle Welt sei seit der Französischen Revolution politisch geworden. Aber man hat nichts Großes gemeint, weil man den großen Inhalt des Wortes politisch nicht versteht. Man meinte nur, die Leute haben die Zeitungen begieriger als früher gelesen und in Gesellschaften und Kaffeehäusern mehr von politischen Dingen gesprochen als sonst. Das macht aber noch keine politischen Menschen. So Ernst Moritz Arndt in seiner Schrift über künftige ständische Verfassungen in Deutschland. Er hat immer Deutschland gesagt, weil er das von Theotisco abgeleitet hat. Diese Schrift stammt aus dem Jahr 1814. Die Situation war unmittelbar nach dem militärischen Zusammenbruch des napoleonischen Imperiums, noch vor dem Pariser Frieden. Und diese Situation charakterisiert Arndt so: Wir leben in einer neuen Geburt der Zeiten. 20 schreckliche Jahre des Jammers und der Wehen haben wir verlebt. Die letzten 10 Jahre waren fast Jahre der Hoffnungslosigkeit, wo das Menschengeschlecht in Schande und in Tyrannei zu vergehen schien. Nun war der militärische Sieg errungen. Arndt hielt das trotzdem davon ab, in den allgemeinen Jubel allzu sorglos einzustimmen. Er hatte die Empfindung eines Mangels, nämlich des Mangels an politischer Bildung und Sensibilität vieler seiner Zeitgenossen. Er befürchtete 1814, dass die gerade beendete Tyrannei in neuer, jetzt hausgemachter Tyrannei wiedererstehen könnte. Warum? Weil es den Zeitgenossen an politischer Tugend fehle. Das ist sein Ausdruck. Diese politische Tugend erscheint noch nicht bei uns und deswegen ist mir oft bange. Politische Tugend stand für unerschrockene Gemeinwohltätigkeit. Zwar war sich Arndt gewiss, dass sich unweigerlich die gesellschaftliche Entwicklung zu einem demokratischen Gemeinwesen hinbewege. Ich zitiere: Alle Staaten, auch die noch keine Demokratien sind, werden von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr demokratisch werden. Ein langer Prozess, den er sich vorgestellt hat. Dieses sei gewiss, aber gerade deswegen gelte es, aufmerksam zu sein. Denn Demokratien sind keine Selbstläufer, sondern bedroht durch die ambivalente Natur des Menschen, durch den unausbleiblichen Kampf um Recht und Besitz, ich zitiere Arndt, und schließlich durch zahllose Umweltfaktoren. Wie also sichert man die errungene Freiheit politisch? Das war Arndts zentrales Problem, nicht nur in dieser Schrift, es war sein Lebensthema. Schon seine erste Arbeit, Ein menschliches Wort über die Freiheit der alten Republiken, im Jahr 1800 publiziert, zeigt das. Und dieses Freiheitsproblem, dieses Freiheitssicherungsproblem, zieht sich durch bis zu den Wanderungen und Wandelungen mit dem Freiherrn vom Stein, 1858. Weil die Freiheitssicherung für Arndt so zentral ist, bleibe ich noch einen Moment bei der zitierten Verfassungsschrift. Wir könnten uns auch, und das wäre genauso nötig und wichtig, hier den kurzen Katechismus für deutsche Soldaten von 1812 ansehen oder über Demokratie und Zentralisation von 1831. Und natürlich müssten wir auf Arndts Hauptwerk eingehen, auf den Geist der Zeit in 4 Teilen und wenn wir den 5. Teil Pro Populo Germanico noch dazu nehmen von 1845. Über künftige ständische Verfassungen in Deutschland bietet den Vorteil, dass hier auf 45 Seiten gebündelt ist, was Arndts Kern ausmacht. Und Sie werden diese Schrift in Kürze auf der OPAC-Seite der Bibliothek finden, im Original. Es handelt sich um die Problemerörterung, wie seiner Meinung nach ethnisch-kulturell miteinander verbundene Menschen in Freiheit, Würde und Anstand eine politische Gemeinschaft stabil und in Frieden bewahren können. Dabei steht für ihn das Problem des Freiheitserhaltes im Zentrum. Und konsequenterweise führte das zu seinem politischen Engagement. Noch der 80-Jährige, wir hörten das gerade, noch der 18-Jährige, 80-Jährige saß 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung. Sein verfassungspolitisches Credo zielte aber schon 1814 auf eine konstitutionelle Monarchie nach englischem Muster. Das war damals der Denkhorizont, der ihm möglich war. Entsprechend den in Deutschland gegebenen Umständen befürwortete er eine bundesstaatliche, ich zitiere jetzt wörtlich, freiheitliche Monarchie, in dessen Repräsentantenhaus die bisherigen Eliten des Adels integriert bleiben sollten, aber künftig die Standesparität von Bauern und Bürgern zu ertragen hatten. Der Kompromisscharakter seiner verfassungspolitischen Vorschläge war dem pragmatischen Realisten Arndt bewusst. Ich zitiere, nicht das Vollkommenste und Geistigste, nicht was als Urbild der Gerechtigkeit im innersten Gemüte steht, muss der Gesetzgeber immer machen wollen, sondern das Beste, was nach der Lage, den Verhältnissen und den Bedürfnissen des gegebenen Landes, nach der Bildung, den Trieben und Neigungen des gegebenen Volkes werden und bestehen kann. Und eins wusste Arndt dabei zeitlebens ganz genau, eine Despotie, wie sie zuletzt das militärische Halbstaatensystem Napoleons dargestellt hatte, dürfe in Deutschland nie wieder Wirklichkeit werden. Die Erfahrung dieser Tyrannis war sein mahnender Ernstfall, weswegen Arndt sich dauerhaft als politischer Publizist betätigte. Schon 1814 spürte er mit Sorge das Aufkommen restaurativer Vorstellungen. Ich zitiere, viele haben aus Furcht vor den von Zeit zu Zeit erfolgenden Erschütterungen und Umwälzungen der Staaten, Umwälzungen ist ein Revolutionsbegriff, er benutzt das meistens im Deutschen, diese Umwälzung hielt er übrigens für ganz normal, das musste so sein. Sie haben also aus Furcht dem politischen Tode, dem Despotismus, das Wort geredet. Sie haben die Zuchthausordnung eines despotischen Staates als das größte Glück und die einzige Freude des menschlichen Geschlechts gepriesen. Dessen Folgen konnte sich Arndt vorstellen. Und vergleichen Sie, wenn ich jetzt gleich seine Metaphern für dieses Zuchthaus Ihnen zitiere, die Erfahrungen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert mit diesen zugegebenermaßen blumigen, aber reflektierten Bildern. Er sagte, über diesem angepriesenen Zuchthausstaat müsse als Überschrift gesetzt werden, nichtswürdige Faulheit, hündischer Knechtssinn, schmutzige Wollust, schnöder Geiz, tigerartige Grausamkeit, tierische Stumpfheit, düstere Unwissenheit, Ertötung alles Geistes und aller Freude. Nicht bloß die Geister verschwinden, auch die Leiber sterben ab und ohne Stolz, Ehre und Hochsinn stürzen solche Staaten beim ersten heftigen Anlauf gewöhnlich für immer zusammen. Arndt suchte also Mittel, um Despotien geistig zu verhindern. Behalten Sie diese Aussage bitte im Gedächtnis, wenn Sie seine Schriften aufschlagen. Ein ganz wesentliches Mittel sah er in der Pressefreiheit, die unbeschränkt zu erhalten sei. Davon hat er sich nie abbringen lassen. Auf freie Auseinandersetzung in der Arena der öffentlichen Meinung begründe sich überhaupt alle bürgerliche Freiheit. Ich zitiere, wo Rede und Schrift frei walten dürfen, da darf man nicht fürchten, dass die Geister die Flügel senken und einschlafen. Dabei verhehlte sich Ahnt nicht, durchaus nicht, die Irrtumsfähigkeit der geistig Produktiven, einschließlich seines eigenen geistigen Tuns. Die eigene Irrtumshaltigkeit hat er denn auch für seine Beiträge öffentlich und mehrfach zugestanden. Ein Beispiel: 1827 bekannte er gegenüber dem preußischen Kultusminister von Altenstein, dass er für einige seiner Schriften von 1812 bis 15 keine Verteidigung anbringen sich getraute und auch das nicht anbringen möchte. Das bezog sich aber sicher nicht auf die von mir zitierte Verfassungsschrift von 1814, die ich jetzt verlasse. Warum dieser Textausflug? Mir war es wichtig, dass Ihnen ein Originaltext etwas ausführlicher zu Gehör gebracht wird, weil unsere Greifswalder Arndt-Debatte bisher weder die Kenntnis noch die Exegese der Arndtschen Publizistik sonderlich befördert hat. Angesichts der gut 200 Schriftentitel, die dieser Mann in 60 Schriftstellerjahren hinterlassen hat, und angesichts der kurzen mir hier zur Verfügung stehenden Zeit, musste ich auswählen. Es sollte ein Text sein, der Ihnen Arndt als den zeigt, als der er sich selbst im Kern begriff, als Homo Politicus, als politischen Menschen. Und das war er nicht zuletzt durch Jean-Jacques Rousseau geworden, der ihm zuallererst die Vaterlandsliebe als sittliches Erziehungsziel nahegebracht hatte. Ich zitiere Rousseau, 1755. Will man, dass die Völker tugendhaft, sind, so beginne man damit, sie ihr Vaterland lieben zu lehren. Und 1772, derselbe Rousseau: Ich wollte, dass man durch Ehren und öffentliche Belohnungen allen patriotischen Tugenden zu Ansehen verhülfe, dass man die Bürger ohne Aufhören mit dem Vaterland beschäftigte, dass man es zu ihrem wichtigsten Geschäft machte und es ihnen ununterbrochen vor Augen hielte. Arndt, der Rousseau seit seinem 15. Lebensjahr aufnahm, entwickelte und verstand sich als patriotischer Erzieher Deutschlands, als Tugenderzieher Deutschlands. Eine beachtenswerte Differenz zur Staatsbürgererziehungstheorie Rousseaus behielt er allerdings zeitlebens bei. Sein erstmals 1804 hier in Greifswald in den Fragmenten zur Menschenbildung formuliertes Bedenken gegen eine zu frühe politische Erziehung wiederholte und bekräftigte er als 70-Jähriger. Er zitiert diese Passagen in seiner Erinnerung wortwörtlich nochmal. Hinsichtlich der Jugend sei jede politische Prägeabsicht von Erwachsenen so lange wie möglich hinauszuschieben. Denn solange das Leben Heranwachsende noch nicht erfahren gemacht habe, bestehe die Gefahr, dass politische Marschrouten junge Menschen zur Parteilichkeit verknechten. Arndt wörtlich dann: Es ist schön, sein Vaterland lieben und alles für dasselbe tun, aber schöner doch, unendlich schöner, ein Mensch sein und alles Menschliche höher achten als das Vaterland. Der edelste Bürger kann auch der edelste und unbefangenste Mensch sein, aber um dies sein zu können, muss man keinen zum Bürger machen. Ich will den Menschen vor dem Bürger und über dem Bürger. Mir sind die Menschen nicht, dass der beste Staat werde, sondern mir ist der Staat, dass die besten Menschen werden. Im Kriegsfall sah dann Arndt sich genötigt, den Vaterlandsgedanken als Bürgerpflicht zu propagieren. Das ist in gewisser Weise eine Spannung zu diesem frühen Ansatz, aber auch verständlich. Also der Vaterlandsgedanke als Bürgerpflicht im Krieg. Doch ohne diesem Ausnahmezustand Krieg irgendetwas Positives zu unterstellen. Ich zitiere: Der Krieg ist ein Übel und die Gewalt ist das größte Übel. So im Soldatenkatechismus. Und an derselben Stelle hat gerade er die Möglichkeit der militärischen Befehlsverweigerung, mitten im Krieg, und dieser Gedanke wurde von fürstlichen Potentaten sofort als revolutionär zensiert, allen Lesern seines Soldatenkatechismus eingeschärft. Diese Gedanken haben ihr dissidentisches Potenzial, das Arndt an vielen Stellen hat, bis ins Dritte Reich und in die DDR hinein bewährt. Das könnte man zeigen. Freilich, Und das ist die Kehrseite des Widerstandspropagandisten. Freilich haben große Teile seiner Kriegslyrik heute einen unerträglich martialischen Ton. Herr Tietz hat uns das vorgeführt. Und das muss die Sympathie mit unserem Publizisten einschränken. Er selber hat 1842 bekannt, dass seine Schlachtlieder in kein Schulbuch gehören. Man hat das aber überhört. Auch die Schlachtlieder wurden teilweise in den Schulbüchern abgedruckt. Ungeachtet dessen bleibt festzuhalten, einen Eroberungskrieg, einen Militärstaat, eine politische Despotie oder einen imperialen Unterdrückerstaat kann man mit Arndt nicht begründen. Während des gesamten 19. Jahrhunderts, wurde das gesehen und wurde er denn auch als ein Vater des Liberalismus und des Freisinns gewusst und geehrt. Von Robert Blum, der eine wunderschöne Würdigung Arndts geschrieben hat, 1847, bis Friedrich Engels, von Rudolf Heim bis Viktor Klemperer, von Karl von Rotteck bis Karl Liebknecht. Er wurde gewusst als derjenige, der unerschrocken der Öffentlichkeit und den Politikern ins Gewissen redete. Und er tat das bekanntlich unter erheblichem persönlichen Risiko, wir hörten das. Seit seiner Leibeigenschaftsschrift von 1803 setzte er sich politisch ein und damit auch aus. Und er ertrug die Folgen seiner Gesellschaftskritik bis hin zum 20-jährigen Berufsverbot ab 1820. Dabei wusste Arndt sehr deutlich, was er auf akademischem Feld versäumen würde und schließlich versäumt hat. Ich zitiere, die Sperrung meines Katheders 1820 war für die Universität wohl kein Verlust, aber für mich ein Unglück. Für mich, für einen Menschen, der in persönlicher Eigentümlichkeit stecken blieb. Dem Greifswalder Senat erschien dieser Mann dennoch als so vorbildlich, dass er als Hoffnungssymbol der deutschen Einheit 1856, 4 Jahre vor seinem Tod und 7 Jahre nach dem Ende der Revolution, auf das Rubenow-Denkmal gesetzt wurde. Arndt hat diesen Akt freilich ironisch, selbstironisch als etwas vorgezogene Ausstellung seines Totenscheins gewertet. In einem Arndt-Nekrolog von 1860 heißt es, man wisse, Arndt sei Gelehrter gewesen. Aber wo seien seine in den Gang der deutschen Wissenschaft eingreifenden Forschungen? Er sei Politiker gewesen. Aber wo habe er mit schöpferischen Gedanken, Zitat, den trägen Schritt der politischen Entwicklung Deutschlands tatsächlich beflügelt? Er sei Dichter gewesen. Aber wo sei das klassische Werk von wirklich durchschlagender Bedeutung? Was hat dieser Mann so Besonderes getan? In der Tat, so könne man durchaus fragen und klügeln, sagte derselbe Autor, der diese Fragen natürlich rhetorisch aufgebaut hat. Er stellte sich nicht zu denen, die Arndt kurzhin abkanzeln konnten. In der Tat, sagt dieser Autor, er hat gar nichts so Besonderes getan. Seine Größe ist, dass er immer in vollem Maß getan hat, was wir alle immer tun sollten. Arndts Größe sei gewesen, dass er tapfer bei seiner politischen Tugend geblieben war, auch wenn das auf Kosten der akademischen Leistung gehen musste. Er sei, ich zitiere, mit den gesunden Empfindungen und den mannhaften Handlungen eines echten Patrioten vorangegangen. Ist das alles? Fragte Edith Ennen, auch wieder bewusst rhetorisch und nicht ganz ernst, zu Arndts 200. Geburtstag. Kehren wir diese Frage kurz vor Arndts 200. Todestag um. Ist das wenig? Angesichts der Diktaturerfahrungen des 20. Jahrhunderts sollte man seine Antwort auf diese Frage gründlich bedenken. Gerade an einer Universität, von der ein Ernst Moritz Arndt einmal ausgegangen ist. Ich komme zum Schluss. Obwohl noch so viel zu sagen wäre, auch unmissverständlich Kritisches gegenüber den Verstiegenheiten in Arndts Werk. Ich erwarte, dass diesen Part andere an dieser Stelle noch weiterführen werden und andere übernehmen. Die moralische Integrität Arndts sehe ich von dem, was in Bezug auf seine ideologischen Verunglückungen, Verungleisungen seine und polemischen Ausfälle zu sagen ist und auch nicht zu beschönigen ist, zu kritisieren ist, seine moralische Integrität sehe ich im Kern nicht betroffen. Mein Bemühen war es, Ihnen Arndts Zentralanliegen in Kürze ein wenig näher zu bringen. Machen Sie sich bitte klar, dass dieser Mensch nicht vergessen konnte, dass er ein Sohn eines freigelassenen Leibeigenen, genauer gesagt eines Gutsuntertanen war. Und Unfreiheit war das, was dieser Bauernsohn in jeder Form bekämpfen wollte. Sie begründete sich für ihn aus den Verzweckungen, die Menschen an Menschen verüben, sei es auf pädagogischem, familiärem, bürgerlichem, gesetzlichem, religiösem, wirtschaftlichem oder politischem Wege. Merkwürdigerweise hat er den wissenschaftlichen Weg nicht in Betracht gezogen, den gibt es aber auch. In der politischen Unfreiheit sah er das größte Übel. Das publizistische Œuvre Arndts bis hin zu seinen Märchen ist ethisch motiviert. Er erstrebte die Selbstständigkeit und politische Autonomie nationalbewusster Menschen in freiwilliger Rückbindung an Moral, Recht und Religion. Die europäischen Dimensionen seiner deutschen Nationalstaatsvision hatte er dabei im Blick, freilich, und das können wir ganz kritisch sagen, kulturanthropologisch-ideologisch beschränkt. Soweit meine Information und jetzt zum Schluss mein Statement, vier Gesichtspunkte. Ja. Ganz kurz. Das müssen Sie mir jetzt noch zugestehen. Die Ablegung des Universitätsnamens käme, so wie die öffentliche Wahrnehmung bestellt ist, einem moralischen Generalverdikt gegenüber dem Menschen Ernst Moritz Arndt gleich. Dieses Verdikt ist sachlich nicht gerechtfertigt. Der bisherigen überwiegend nicht akademisch, sondern emotional geführten Debatte mangelt es eklatant an materialer Kenntnis von Arndts publizistischem Werk. Angesichts der Vielzahl von Arndts Markierungen im öffentlichen Raum der gesamten Bundesrepublik steht hier die Universität Greifswald in einer höheren Verantwortung. Geschichtspolitisch würde sich in Greifswald nämlich sehr viel mehr entscheiden als nur eine scheinbar beliebige Namensänderung. Zweitens, Arndt repräsentiert einen Homo Politicus. Sein Lebens- und Denkhorizont ist europäisch-christlich bestimmt. Sein akademisches Lebenswerk bietet Stoffe, die sich über Literaturwissenschaft, Pädagogik, Geschichte, Altphilologie, Romanistik, Nordistik, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, Staats- und Verfassungsrecht, Theologie, Philosophie, Geographie, Germanistik und Volkskunde erstrecken. Zu jedem Bereich könnte ich Ihnen also Schriften nennen, die sehr spannend sind, wissenschaftlich diskutiert zu werden. Was ich an diesem Lebenswerk als allgemeiner Problemhorizont darüber hinaus abbildet, ist das von jeder Hochschulgeneration selbst zu bestimmende und zu verantwortende Verhältnis von Wissenschaft, Gesellschaft und Gemeinwohl. An Arndt bieten sich Orientierungschancen, nicht im Sinne einer zeitlosen Dignität, sondern im Sinne von Möglichkeiten. Drittens, die Stigmatisierung Arndts als Rassist und Antisemit erneuert, wahrscheinlich unreflektiert, ein historisch kondensiertes Arndt-Bild, das wesentlich in der Geschichtsideologie des Dritten Reiches erzeugt wurde. Die simplizistisch umgepolte Wiederaufnahme eines nationalsozialistischen Arndt-Bildes betrachte ich als einen ebenso beschämenden wie peinlichen Vorgang, einer Hochschule unwürdig. Eine geschichtssymbolisch so bedeutsame Entscheidung wie die Änderung des Universitätsnamens darf sich nicht von Stigmatisierungen leiten und treiben lassen. Viertens, Arndt bildet auch unabhängig von der Greifswalder Universität einen deutschen Erinnerungsort. Das gilt im Positiven wie im Negativen. An diesem Erinnerungsort zeigt sich die spannungsvolle Komplexität von Geschichte. Seine Lebensgeschichte ist von seiner Gebrauchs- und Rezeptionsgeschichte zu unterscheiden. Arndt teilt dieses Problem mit den Erinnerungsorten seiner ganzen Zeitgeneration, Goethe, Schiller, Humboldt, Herder und weitere. Die Beibehaltung des Greifswalder Universitätsnamens bedingt eine ernsthafte Wiederentdeckung und Auseinandersetzung mit Arndt als Erinnerungsort. Und das zum Trost zum Schluss gesagt, das birgt viel mehr Reiz und Ansporn, als man diesem weithin vergessenen Erinnerungsort zur Zeit zutraut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Garbe, auch Ihnen.